Einen schönen guten Morgen. Ich würde ganz gern zum Beginn des Predigts oder der Predigt den Bibeltext vorlesen. Wie gesagt, ist der in Kolosser 2, die Verse 6 bis 15. Jetzt haben wir es gleich. So. Ab Vers 6. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm, fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ja, wir haben eine Woche nach Ostern, das ist auch der offizielle Bibeltext nach der evangelischen Kirche, so wie Jörn schon gesagt hat. Und es ist ein absolut perfekter Text, weil er richtet den Blick nochmal auf Ostern, auf das Osterngeschehen, weil an sich ist das Ostergeschehen ja eigentlich ein Wahnsinnsgeschehen. Etwas Unglaubliches ist geschehen, etwas, das eine unglaublich große Reichweite hat, und manchmal begreift man das nicht so richtig, was das so eigentlich bedeutet. Weil man hat so verstanden, ja, Ostern ist irgendwie Kreuzigung und Auferstehung, aber welchen Nachklang das hat für uns Menschen, welche Weite das hat, welche Bedeutung für unser Leben das hat, das versteht man, das greift man manchmal nicht ganz so. Und das ist so ein bisschen das Anliegen von Paulus in dieser Textstelle. Er will die Kolosser daran erinnern. Er will ihn erinnern, wer Christus ist, was es bedeutet, dass wir jetzt mit Christus leben, was Christus getan hat an Ostern und was wir eigentlich empfangen haben. Diese Textstelle ist ein Aufruf zur Gemeinschaft mit Jesus, und so möchte ich eigentlich auch diese Predigt beginnen, dass wir diese Einladung oder dass wir eingeladen werden in die Gegenwart Gottes. Und ich mache das ganz gerne manchmal so mit Verbildlichungen, wie man sich diese Gemeinschaft mit Gott vorstellt. Ich habe das schon mal in der Predigt benutzt. Ich rede da ganz gerne von Räumen auf dem Grund unserer Seele. Das ist ein Bild, das eigentlich schon sehr alt ist, so aus dem alten Mönchtum. Und das geht so ungefähr so, dass es zwei Räume gibt. Einmal den Keller. Das sind übrigens Bilder, die einer aus unserem Jugendkreis gemalt hat, die Katha. Nochmal Shoutout, falls sie online dabei ist. Ich glaube, ich habe sie heute hier noch nicht gesehen. Aber der Keller. Der Keller ist so ein Raum in unserer Seele, der ist immer schon da. Der ist vielleicht auch manchmal ja, gar nicht so schlecht eingerichtet. Manchmal findet man auch Sachen daran gar nicht so schlecht, aber insgesamt ist es doch eher so eine ja, träge Stimmung da drin. Und in diesem Raum herrscht so eine Grundattitüde, so eine Grundeinstellung, man blickt auf sich selbst. Und dadurch fehlt so ein bisschen die Liebe und das Leben, das eigene Leben, die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu anderen Menschen gelingt dadurch nicht so gut. Und dann gibt es einen anderen Raum. Und ich nenne den Raum mal den oberen Raum. Den Raum des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat das bei jedem von uns gepflanzt, gebaut, diesen Raum für uns. Und in diesem Raum gilt absoluter Schutz, absolute Ruhe für unsere Seele, Frieden. In diesem Raum gilt dieser Zuspruch Gottes: Du bist mein Kind und ich trage dich. Und die Tür zu diesem oberen Raum ist immer offen. Wir sind immer eingeladen und die Sonne strahlt da vielleicht rein. Hier sieht es eher so aus, als ob es Abend wäre. Aber wir stellen uns mal vor, dass die Sonne da auch so richtig reinstrahlt und wir empfangen so richtig diese Sonnenstrahlen. Hier darf unsere Seele Gott begegnen. Wir betreten diesen Raum und wissen, und was es bedeutet, wenn wir diesen Raum betreten, ist, dass wir wissen, dass Gott für uns da ist. Und ich lade euch jetzt mal ein. Ich bin mal 30 Sekunden lang still und jeder von euch kann gedanklich mal so richtig in diesen Raum hineintreten. In diesen Raum hineintreten auf dem Grund unserer Seele, wo wir wissen, Gott ist für uns da. Ziel von diesem Text und von dieser Predigt heute ist sozusagen eine kleine Werbeaktion. Also wir wollen immer in diesem Raum bleiben. Und das ist so das Ziel von heute sozusagen, dass wir immer auf Christus vertrauen wollen. Dieser Bibeltext scheint auch so ein bisschen wie so ein Werbespot von Paulus zu sein, wo er so, ey, und Christus ist das und er ist auch noch mit ihm Gemeinschaft und wegen ihm haben wir die Auferstehung erlebt und Befreiung der Schuld und so. Aber ein Problem mit dieser Werbung für uns heute manchmal ist, dass diese theologischen Begriffe manchmal so ein bisschen abstrakt sind und manchmal ein bisschen distanziert. Am Anfang steht, in ihm lebt die Fülle der Gottheit. Die Mächte und Gewalten sind entkleidet. Der Schuldbrief ist getilgt. Wir sind lebendig geworden anstelle von, dass wir tot sind. Das sind alles irgendwie Begriffe, die ja manchmal einfach so ein bisschen in der Ferne wahrgenommen werden und mit unserem Leben manchmal nicht so sich anfühlt, als ob es damit was wirklich viel zu tun hat. Und vielleicht mögen wir diese Energie, die Paulus hat in dieser Textstelle, dass es so was Großes ist, so, aber es erreicht uns nicht ganz. Und ich dachte, ich benutze vielleicht so ein kleines Bild, damit das alles ein bisschen praktischer werden kann, einer Sonne. Und ich finde, Sonne ist ganz passend, weil die Sonne, gerade erleben wir auch so in der letzten Woche viel Sonne und das macht einfach etwas mit einem, wenn man so in der Sonne steht und diese Strahlen abbekommt und diese Wärme ist da. Und ich finde das Bild ganz passend und wir beginnen einfach damit, dass wir dieses Christus, in Christus lebt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist unsere Sonne. In Christus erleben wir Gott. Gott in seiner ganzen Fülle. Was heißt es überhaupt? Theologen verstehen so ein bisschen, also wenn man von Gott redet, dass Gott das ist, worauf wir Menschen hin geschaffen worden sind. Wir Menschen sind Wesen, die Sehnsüchte haben, die Wünsche haben. Wir wollen Schönes erleben und diese Schönheiten, die wir, wonach wir uns sehnen und die wir in unserem alltäglichen Leben auch erleben, das ist Gott. Das ist ein Aspekt Gottes oder das ist ein Wesen, ein Anteil von Gott. Man spricht von der Schöpfung als ein Abbild von Gott. In der Schöpfung erleben wir Gott, sehen wir, wie das Wesen Gottes ist. In der Liebe, die wir erleben, in unseren Beziehungen, in unserer Partnerschaft, aber auch in Freundschaften, erleben wir auch, wie Gott ist. Erleben wir das Wesen Gottes. Wenn wir ein sinnerfülltes Leben haben, wenn wir, das geschieht sicherlich nicht immer, aber wenn wir einfach genau spüren, wir sind am richtigen Ort und wir können diesen sinnerfüllten Lebensstil haben, dann erleben wir dabei einen Grundwesenszug von Gott. Und Gottes Sonnenstrahlen erreichen uns, wenn wir das erleben. Gottes Sonnenstrahlen erfüllen uns, wenn wir das erleben. Die Sonne ist sozusagen all das, was Gott ausmacht. Und wir erleben natürlich nicht immer die ganze Sonne, wir sind nicht genau da bei der Sonne und erleben und verbrennen dabei, sondern wir erleben die Sonnenstrahlen immer wieder von Gott. Paulus spricht, nachdem er von dieser Fülle von Gott redet, dann von einzelnen Beispielen. Also man muss wissen, wenn Paulus oftmals so von mehreren Dingen redet, dann ist das nicht so, damit ist nicht alles gesagt, sondern er haut so ein paar Schlagwörter raus. So, er sagt, dass wir die Beschneidung erleben und unsere Sündhaftigkeit ablegen können. Und was man darunter so versteht, ist, dass wir Verhaltensweisen, die ungesund sind, zum Beispiel Süchte oder innere Ängste, dass wir sie ablegen können. Er spricht davon, dass wir lebendig gemacht werden, dass wir eine neue Freude haben, eine neue Motivation an unserem Leben und eine Motivation auch unserem Nächsten zu dienen, zu lieben, Motivation, was Gutes zu tun. Er spricht davon, dass in Christus die Mächte und Gewalten der Welt entkleidet worden sind und wir auch Anteil daran haben. Das bedeutet, dass die Mächte, die uns manchmal runterdrücken, die uns gefangen nehmen, vielleicht kennen wir das in unserem Alltag als Perfektionismus oder als Aktionismus oder so ein Getriebensein, etwas zu tun oder dass man Angst hat, dass die Kinder nicht ihr vollstes Potenzial ausleben und man so zwanghaft versucht, alles für sie zu tun, damit es ihnen gut geht. Oder er spricht von Vergebung, dass der Schuldbrief getilgt ist. Das sind alles Strahlen, die uns erreichen. Und wenn Paulus dann sagt, bleib an Christus dran, dann bedeutet das, bleib an dieser Quelle der unendlichen Freude. Bleib in dieser Sonne stehen, in diesen Sonnenstrahlen, die dich erreichen, wo du das Göttliche erlebst, weil du da das erlebst, was deine Seele braucht. Wenn ich sage, in Christus bleiben, dann bedeutet das sozusagen im oberen Raum bleiben. Im oberen Raum, da wo die Sonnenstrahlen uns erreichen. Bleib im oberen Raum, wo die Sonnenstrahlen dich erreichen. Wo die Fülle der Gottheit zu erleben ist. Wo wir Gott in seiner ganzen Fülle erleben können. In all seinen Arten und Weisen, wie er sich uns offenbart. Ich möchte weiter Werbung machen für Christus, aber ich dachte, ich versuche das mal nicht so absolut theoretisch zu machen, sondern auch so ein bisschen praktisch werden zu lassen. Und bei uns Christen ist das schon eine ganz alte Tradition. Das hat schon mit den ersten Aposteln angefangen, mit den ersten Jüngern Jesu, die von Gott geredet haben, nicht irgendwie durch theologische, abstrakte Bilder oder sowas, sondern von Zeugnissen. Und ich habe einfach mal rumgefragt und auch Katrin dabei gefragt und sie hat zugesagt, dass sie vielleicht auch ein bisschen was aus ihrem eigenen Erleben erzählt, wo sie selbst Gott erlebt hat, Gott in seiner Fülle, vielleicht ein Aspekt davon, vielleicht ein Erlösungsteil. Und Katrin, komm einfach mal nach vorne und erzähl mal, was du erlebt hast.
Ja, guten Morgen auch von mir. Daniel hat mich eingeladen zu erzählen, was sich verändert hat in meinem Leben durch Jesus, und ich habe irgendwie sofort Ja gesagt, weil mir neulich angesichts des furchtbaren Krieges in der Ukraine wieder das so deutlich geworden ist. Zur Vorgeschichte, ich bin ziemlich genau vor 40 Jahren Jesus begegnet, hier in der Hölle, also unten in den Jugendräumen, als der, in dem Gott mir persönlich gegenübertritt. Ich bin aufgewachsen mit einer Selbstverständlichkeit eines kindlichen Gottesglaubens, von einem Gott, der einfach da ist, der mir hilft, Schlüssel und Rollschuhe wiederzufinden. Schlüssel wiederfinden klappt auch immer noch, war gerade erst. Aber das mit Jesus war eben eine Geschichte aus der Bibel, die ich im Religionsunterricht malen konnte, so wie Mose am Dornbusch oder die Arche Noah oder so. Gott hat mir dann immer wieder auf die Schulter getippt, mich gerufen, aber angefangen zu verstehen, habe ich wirklich erst hier in der Jölle, als mir bewusst wurde, in Jesus kommt der große Gott für mich zur Welt, wird Mensch, ich bin in ihm geliebt und gewollt, zu ihm kann ich persönlich kommen mit allem, was mich bedrückt und was mir Angst macht. Und ich hatte als Jugendliche, das war 82, also so Ende der 70er, 80er, Anfang der 80er Jahre, zwei ganz große Probleme. Ich hatte eine unfassbare Angst vor Krieg, das war da auch ganz real, auch die atomare Bedrohung, und hat mich nachts nicht schlafen lassen. Ich habe ganz furchtbar geträumt und furchtbar Angst gehabt. Und es gab schon vor meiner Begegnung mit Jesus hier in der Jölle intensive Gottes- und Gebetserfahrung in dieser Angst des Nachts, ohne dass ich das sonst irgendwie fassen konnte. Es gab irgendwie Plakate im Bus, die Älteren kennen das, worauf Bibelverse standen: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, die diese Angst so ein bisschen dämpften auch. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs habe ich so in mich hineingefühlt und mich gefragt, na, kommt diese Angst jetzt wieder? Wo ist die? Aber da war nichts mehr von übrig, außer einer ganz natürlichen Sorge, die wir alle halt haben, weil angesichts der Situation kann man sich ja auch Sorgen machen, die mich aber nicht so beherrscht hat. Und das war für mich eine Riesenbefreiung damals, diese Todesangst, diese Kriegs-Todes-sonst-wie-Angst los zu sein, abgeben zu können, die Gewissheit zu haben, ich bin in Gottes Hand, egal was geschieht. Das zweite war, ich habe furchtbar viel gelogen, nicht richtig schlimm gelogen, aber meine Eltern angelogen aus Angst vor Strafe oder Missachtung. Aber ich habe auch oft anderen Menschen Geschichten erzählt, einfach um ein bisschen besser dazustehen. Die Wahrheit so ein bisschen verbogen, damit es ein bisschen cooler war, um gut anzukommen. Und ich habe mich dafür verachtet. Ich bin ein großer Verfechter von Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Aber manchmal war es wie ein Zwang, die Wahrheit so ein bisschen zu verbiegen, ein bisschen günstiger für mich zu gestalten. Und das war wirklich wie eine Erlösung, dass ich das von einem Tag auf den anderen, so ziemlich, kann den Tag nicht benennen, es war aber innerhalb von kurzer Zeit einfach nicht mehr getan habe, auch mich nicht mehr tun musste und auch nicht konnte. Es war wirklich so, ich habe mich mitten im Satz, wenn ich merkte, dass ich damit wieder anfing, habe ich mich unterbrochen und verbessert und habe den Satz so zu Ende geführt, dass es die Wahrheit war. Und ich habe es einfach genossen, ich darf die Wahrheit sagen, so wie sie ist. Ich darf so sein, wie ich bin. Und so bin ich okay. Ich bin auf dem Weg mit Jesus. Ich lerne täglich. Ich entscheide mich neu. Ich stolpere, ich falle, ich stehe wieder auf, wie wir alle. Und bis heute gibt es immer noch zwei große Probleme, mit denen ich im Glauben kämpfe, und beide haben immer noch mit dem Themen Wahrheit und Angst zu tun. Ist das überhaupt wahr und echt, die Geschichte mit Gott? Gibt es ihn wirklich? Und warum unser Gott? Und komme ich in seiner Herrlichkeit an, wenn ich gestorben bin? Also Zweifel einfach, die immer noch da sind. Es ist nicht alles auf einmal gut. Und ich bin und fühle mich so gesegnet mit so vielen, was ich in meinem Leben erfahren habe, was mir geschenkt ist. Und ich bin so dankbar dafür. Aber ich denke auch, hey, wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel gefordert werden. Steht in der Bibel. Bin ich genug? Tue ich genug? Für Jesus? Für andere? Das ist so ein innerer Antreiber, der, glaube ich, manchmal nicht gut ist. Gestern war ich auf einer Geburtstagsfeier bei einer ganz langjährigen Freundin, die ich selten sehe, mit der ich mich aber sehr verbunden fühle. Nicht nur im Glauben, aber auch besonders da. Und wir haben vor dem Frühstück zwei Lieder gesungen, die mich sehr inspiriert haben, weil ich war etwas verzagt im Blick auf das Versprechen, was sich Daniel gegeben hatte, was zu sagen hier. Und diese Lieder haben auch einfach das wiedergespiegelt, was ich fühle und glaube. Das eine Lied war, wer nur den lieben Gott lässt walten. Da sage ich jetzt nichts weiter zu, das singen wir dann mal das nächste Mal, wenn ich Musik mache. Und das andere ist, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Diese Erfahrung und die Gelassenheit damit im Alltag wünsche ich mir und euch allen.
Ja, super. Vielen Dank, Katrin. Ich hatte auch noch den Waldemar gefragt. Der hat leider gestern Abend noch, oder nicht gestern Abend, also gestern Vormittag, glaube ich, abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Der schaut, glaube ich, online zu. Also liebe Grüße gehen raus. Sehr schade, ich hatte mich sehr darauf gefreut. Aber ich dachte, ich erzähle ein bisschen was auch von mir selbst. Ich hatte ein Erlebnis einmal, wo ich Gott ja sehr eindrücklich erlebt habe. Natürlich ist eine Beziehung zu Gott etwas, was über den ganzen Leben, über das ganze Leben geschieht. Und wo sehr viele kleine Schritte mit dazugehören, ist. Aber manchmal erlebt man dann doch, dass Gott einen auf einer noch stärkeren Art und Weise berührt. Und das sind dann ganz besondere Momente. Und bei mir war das einmal bei einer Freizeit, wo ich selber predigen durfte. Es war eine Freizeit, die von meiner Gemeinde aus meiner Heimat aus organisiert worden ist. Und das war so ein junger Erwachsenentreff und ich war selber so noch in dem Alter und hatte mich gut vorbereitet und sowas. Und das Thema des ganzen Wochenendes war der verlorene Sohn. Eine Geschichte, die man sicherlich kennt, so. Der verlorene Sohn, und das wurde so in 4 Predigten aufgebaut und meine Predigt war dann ganz zum Schluss. Und man erinnert sich vielleicht, bei dem verlorenen Sohn geht es einmal um den einen Sohn, der verloren geht, aber dann auch um den anderen Sohn, der sehr neidisch ist. Und in der 2. und 3. Predigt ging es darum, diesen zweiten Sohn anzuschauen und darüber zu reden, wie es ist, wenn man irgendwie sehr für das eigene Tun einsteht. Und ich hatte die Predigt am letzten Tag und habe bei dieser Predigt gemerkt, oh Mann, ich bin sowas von der zweite Sohn gerade. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich sollte predigen über dieses Thema war einer derjenigen, die eigentlich sagen müsste, ich sollte hier eigentlich gar nicht stehen. Ich sollte gar nicht stehen. Und es war tatsächlich an Ostern, also es war das Osterwochenende. Und ich weiß noch, ich sollte Montag predigen und am Sonntagmorgen lag ich in meinem Bett vor dem Frühstück und ich bin früher wach geworden, weil mich das so umgewälzt hat, das Thema. Und ich lag im Bett und war so frustriert und habe einfach gesagt, Gott, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt dieser Sohn bin, obwohl ich predigen soll. Und es kam die ganze Zeit ein Lied, ein Lobpreislied, und ich konnte mich an gar nichts von dem Lied erinnern, also von dem Liedtext, außer ein Satz. Und der Satz ging so, ich konnte das davor immer nicht, es war so Our God has robbed the grave. Und das ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist. Ja, übersetzt ist das, unser Gott hat das Grab beklaut oder beraubt. Und damit ist natürlich die Auferstehung gemeint. Und es lief die ganze Zeit in meinem Kopf, Our God has robbed the grave. Our God has robbed. Gott hat Christus auf. Es ist gerade Ostern. Und in diesem Moment hat Gott so krass zu mir gesprochen, hey, heute ist Ostern. Weißt du eigentlich, was an Ostern geschehen ist? An Ostern habe ich die Sünde zerstört. Am Ostern habe ich für dich ans Kreuz gegangen und habe die Macht der Sünde zerstört. Leg das vor mir hin und ich werde dich komplett befreien. Und es war in diesem Moment, als hätte sich ein Schalter komplett umgelegt. Ja, es war total krass. Ich stand vor meinem Bett auf und ging zu einem Bett von einem Kumpel und habe diesen einen Satz von diesem Lied ihn die ganze Zeit angesungen und ihn geschüttelt und so und ihn irgendwie von meiner Freude irgendwie Anteil haben lassen wollen, aber irgendwie ging das nicht auf ihn drüber. Er konnte die Euphorie da irgendwie nicht so spüren. Also bin ich nach draußen gegangen und habe tatsächlich einfach geweint vor Freude und habe das auf meinem Handy dann das Lied angemacht und tatsächlich dann das ganze Lied hören können. Und hatte so eine Freiheit beim Predigen. Und ich muss euch sagen, beim Predigen, also nicht jeder predigt, deswegen kennt man das nicht unbedingt, aber bei der Predigt total frei sich fühlen können und einfach für Gott einstehen können und von ihm erzählen können, ist einer der absolut schönsten Gefühle der Welt. Also natürlich gibt es, also ist witzig, weil am Tag darauf habe ich meine Nichte kennengelernt und dann wurde das irgendwie nochmal relativiert, weil die Nichte war dann noch ein bisschen schöner. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das war eine Sache, wo ich einfach erlebt habe, dass dieses Versprechen an uns, dass Gott uns absolut frei machen möchte und auch diese Freiheit schenken möchte und dass das nicht irgendwie was Abstraktes ist, sondern etwas total Reales ist und dass wir erleben können und dass wir erfragen können und dass er ein guter Vater ist, der uns das auch schenken möchte. Das habe ich da ganz, ganz, ganz krass erlebt. Oh ja, ich will ein bisschen weitermachen mit der Predigt, genug von den Zeugnissen. Ich dachte zum Schluss, wir reden ja schon eine ganze Weile auch mit den Zeugnissen, aber zum Schluss möchte ich auf zwei Sachen aufmerksam machen, weil der Text redet nicht nur über die Größe Gottes, das ist so der erste Punkt, er warnt auch so ein bisschen davor. Also in Vers 8 steht, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Ja, und ich will hier mal nochmal drauf eingehen, weil es ganz wichtig ist, weil wir müssen diese Beziehung zu Gott verstehen und diesen oberen Raum vielleicht. Das ist nicht etwas, was wir einfach jederzeit irgendwie haben. Also die Beziehung zu Gott haben wir auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass wir diesen Segen einfach immer spüren werden, wenn wir nichts tun. Wir brauchen diesen kontinuierlichen Austausch mit Gott. Wir müssen an ihm dranbleiben. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich total natürlich. Ich habe mit meinem Kumpel mal darüber geredet und uns ist das Beispiel mal so gekommen. Man stellt sich vor, man hat einen Partner. Wenn man einen Partner hat, dann denkt man vielleicht einfach an seinen oder ihren Partner oder Partnerin. Und bei dieser Partner oder Partnerin denkt man immer so, oh, sie tut oder er tut mir so gut. Und es ist so eine Hilfe in meinem Alltag und es ist so was Segenreiches. Aber irgendwie bekommt man nie was von dem Segen, weil man nie Zeit mit der Person verbringt. Sondern man geht Sport machen oder man geht in eine Bar oder man verbringt Zeit mit Freunden oder sowas und irgendwie empfängt man nichts. Und dieses Bild ist vielleicht so total banal, aber es ist ja total logisch, dass wenn man mit dieser Person keine Zeit verbringt oder in seiner Gegenwart gar nicht ist, man auch nicht das empfangen kann, was diese Person einem geben könnte. Paulus spricht hier in unserer Textstelle von scheinbaren Erlösungsmöglichkeiten. Er spricht also von Philosophie und von leerem Trug. Später im Kolosserbrief spricht er noch so von religiösen Riten, die so, wenn du zu bestimmten Tageszeiten bestimmte Sachen erfüllst oder an bestimmten Tagen bestimmte Sachen erfüllst, dann wirst du den Segen erhalten. Und davor warnt er, dass man versucht, dadurch seine Erlösung zu finden. Wir kennen das vielleicht durch Philosophie, durch Religion, durch Leistung, durch Beziehungen oder durch die Verwirklichung der eigenen Kinder, dass wenn sie es schaffen, dann habe ich meinen eigenen Wert auch als Vater oder als Mutter irgendwie gefunden. Und Paulus lädt ein, davon fernzubleiben, da zu vertrauen, sondern er sagt, bleibt in diesem oberen Raum. Er sagt, bleibt in Christus, bleib in der Nachfolge, bleib im Gehorsam, bleib bei Christus. Da wirst du diesen Segen empfangen. Bleib in der Sonne, da wo die Strahlen dich erreichen, von der Fülle des Göttlichen. Das Zweite, worüber ich reden möchte, ist einfach noch so ein Thema, was mir ganz oft begegnet, einerseits bei mir, aber auch bei anderen Menschen, wenn man Zeugnisse hört. Weil oftmals löst es was total Positives aus. Man ist bestärkt, ne? Und da sage ich, das ist super. Das freut mich, aber manchmal löst es auch so einen gewissen Druck aus. Und ich bin mir gar nicht so sicher, warum das so einen Druck auslöst. Oftmals ist es vielleicht so, ja, was ist mit mir? Warum erlebe ich das nicht? Warum erlebe ich diese Freiheit, die andere Menschen spüren, nicht? Warum ist das nicht was, was ich auch kriege? Mache ich eigentlich irgendwas falsch? Sollte ich eigentlich irgendwas anders machen? Wir wünschen uns manchmal, dass wir immer und zu jeder Zeit Gottes Gnade, also seine Sonnenstrahlen genau auf der Art und Weise erfahren und empfangen, wie wir es wollen. Also, dass wir sinnerfüllt leben, dass wir Liebe und Verbundenheit immer spüren, dass wir diese Freiheit, die eine andere Person in ihrem Zeugnis erzählt hat, auch genau jetzt, ich will es jetzt spüren. Mit Jesus leben bedeutet aber nicht, immer diese göttliche Fülle zu spüren. Jesus ist kein Wunschautomat. Jesus ist nicht immer jemand, der zur Verfügung steht. Er ist in diesem Sinne unverfügbar. Aber er zeigt sich uns. Aber nicht, weil wir es erzwingen, sondern weil er es will. Man wird immer enttäuscht sein, wenn man von Gott was Bestimmtes erwartet, weil man dann versucht, Gott zu kontrollieren. Anstatt sich ganz auf das einzulassen, was er uns eigentlich geben möchte, was er uns geben will. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die Geschichte von Narnia, von C.S. Lewis. Ganz grob, es gibt eine wundersame Welt und vier Kinder, also in dem ersten Film oder in dem zweiten Buch, also ein bisschen kompliziert, gibt es eine Welt, sage ich mal, und vier Kinder kommen dann in diese Welt hinein und sie ist total wunderbar und es sind total viele Parallelen zur christlichen Botschaft, zum Evangelium. Und Jesus, also Jesus Christus, wird in dieser Geschichte als Löwe dargestellt. Und eines der Kinder, die in diese Welt hineinkommt, ist total erschrocken erstmal, als sie hört, dass Jesus ein Löwe ist. Also, dass dieser große, mächtige, der die Guten beherrscht und für sie da ist, ein Löwe ist. Und sie denkt sich, ist nicht ein Löwe wild? Kann man den denn kontrollieren? Muss man vor dem Angst haben? Und einer ihrer Freunde, ein Biber, der diesen Löwe schon kennt, sagt, absolut, der ist total wild. Aber er ist auch richtig gut. Er ist auch richtig gut. Wir können Gott nicht zähmen, wir können Gott nicht kontrollieren. Gott ist ungezähmt, er ist unverfügbar, aber er ist gut. Er ist unser guter Vater. Er ist der Vater, der uns liebt und der uns auch beschenken möchte. Lass uns offen sein, zu sehen, wie er uns beschenken möchte. Und nicht mit einer eigenen Voreinstellung, mit eigenen Vorgedanken zu Gott kommen und von ihm Bestimmtes erwarten, sondern mit offenen Händen ihm begegnen und das empfangen, was er uns gibt. Weil er viel besser weiß, was wir eigentlich brauchen. Ich lade euch kurz zum Schluss ein, nachzudenken. Was wäre heute euer Zeugnis? Wo hat Gott schon etwas in eurem Herzen, in eurem Leben bewegt? Wo seid ihr Gott schon mal begegnet? Manchmal muss man ein bisschen länger nachdenken und wenn euch nichts kommt, ist das okay, aber ich lade euch ein, jetzt einfach mit mir zu beten, dass wir Gott mehr erfahren und seine Erlösung in unserem Leben mehr erfahren. Lass uns beten. Großer Vater im Himmel, Vater, wir danken dir für dein Kreuzesgeschehen, für deine Tat, dass du für uns gestorben bist, dass du in diese Welt hineingekommen bist und dass Christus jetzt da ist und dass wir in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig erleben dürfen. Vater, ich bitte, dass wir in der Nachfolge leben und dass wir an dir dranbleiben, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben, dass wir dich immer wieder suchen, aber mit einem offenen Herzen dich suchen. Und Vater, schenk uns ganz viele Erlebnisse, Herr. Wie sie sind, wollen wir dir voll überlassen, aber schenk uns Erlebnisse, wonach wir einfach in Freude übersprudeln und uns erfreuen über deine Wohltat an uns und an deiner Güte, an deiner Gottheit, die uns begegnet, Herr. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.